Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Dorette Segschneider.
Alter, da zucke ich immer, wenn ich Frauen die Frage stelle, aber ja, es ist nun mal so.
Sagen wir doch mal so, alt genug, um, wie soll ich das sagen, von meinen jahrzehntelangen Erfahrungen zu profitieren oder besser auch meine Klienten. Und auf der anderen Seite, glaube ich, bin ich auch echt jung genug, um sehr, sehr offen für Neues zu sein, Innovationen auszuprobieren, disruptiv zu denken. Also ich bin immer die Erste, die in Transformationsprozessen ein Digitalteam einsetzt. Und mein Fokus beim Alter liegt eher so, und ich glaube, das ist, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, sobald die 5 davor steht oder auch mehr, so das Beste aus jeder Lebensphase zu machen und mich vor allem kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das klingt ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Das ist so meine Lebensphilosophie.
Also ich habe nie Probleme mit Alter gehabt, aber es gab tatsächlich, also von 49 auf 50 habe ich mal gezuckt. Das ist irgendwie...
Ja. Das sind wir schon zu zweit. Ja,
das war so, wo ich so ein bisschen ehrfürchtig... Ich bin aber ehrlich, danach war es mir jetzt auch mittlerweile relativ egal, weil es hat tatsächlich etwas mit dem Fühlen zu tun. Und zunehmendes Alter hat halt den Vorteil, dass man wirklich nicht mehr über jedes Stöckchen, das einem hingehalten wird, springt, weil man halt so viel gesehen hat.
Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Man wird viel gelassener. Und das ist schon auch ein Privileg, bin ich absolut bei dir. Und auf der anderen Seite ist es schon auch, glaube ich, gerade in meinem Beruf ein unfassbarer Vorteil, weil die Menschen großes Vertrauen natürlich auch zu der Erfahrung entwickeln. Und das ist insofern ein doppeltes Privileg, ja.
Dann ziehe ich doch die Frage nach dem Beruf gerade vor.
Ich begleite jetzt seit mittlerweile über 20 Jahren Prinzipale von Familienunternehmen und Familienunternehmen durch Transformationen. Das wäre vielleicht so ein Oberbegriff. Darunter ranken sich ganz viele Einzelfälle, Individuen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, da reden wir aber bestimmt noch ein bisschen intensiver drüber.
Gehen wir bis ins Detail drauf ein, weil ich glaube, da gibt es viele, viele spannende Dinge, aus denen man was lernen kann. Geburtsort.
Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Reden wir später auch nochmal drüber.
Genau.
Hast du Hobbys?
Ja, tatsächlich habe ich ein Haupthobby oder zwei, wenn du so willst. Das eine ist und bleibt die Kommunikation. Das ist einmal mein Beruf und mein Leben. Das zieht sich aber auch bis ins Private rein. Seit mittlerweile 3 Jahrzehnten tatsächlich leben wir ganz intensives Freundesleben in dem Sinne, als dass wir regelmäßig, und das heißt über 30, 35 Dinner-Einladungen pro Jahr machen und Menschen zusammenbringen, netzwerken, Freunde einladen und einfach kommunizieren. Das mache ich den lieben langen Tag. Und zum anderen golfen. Und es gelingt mir mehr und mehr und auch intensiver Golf zu spielen, wobei ich noch weit, weit weg bin von dem, wo ich gerne hin möchte.
Wo auch da Ziele?
Auch da habe ich Ziele, ja. Und die werden allerdings, und das liegt vielleicht dann tatsächlich am Alter, hin und wieder auch mal von der einen oder anderen Situation eingebremst, dass man eben vielleicht den Golfschläger nicht immer zu der Zeit schwingen kann, wo man dann das möchte. Das auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich tatsächlich aufgrund meiner Arbeitsbelastung, die sehr, sehr hoch ist, im positiven Sinne sehr ausgefüllt ist, einfach zu wenig Zeit habe, meine Ziele da zu erreichen. Da darf ich noch besser werden. Mein Coach ist da auch dran. Ich arbeite ja regelmäßig mit einem Coach. Und der ist intensiv dabei, mich zum Ziel zu führen.
Aber du machst vieles richtig, weil ich habe das erst die Tage gelesen, eine sehr umfassende Studie, gesundes Altern. Es scheint die soziale Interaktion, gute soziale Beziehungen scheint das wesentliche Element in diesem Bereich zu sein.
Ja, definitiv. Also das merke ich auch, wenn ich das hier ganz kurz anekdotenhaft einfügen darf. Meine Mutter ist mittlerweile 88, für mich ein absolutes Role Model. Nicht nur, dass sie noch 10 Kilometer mit dem Eifelverein einmal die Woche läuft und jeden Tag mindestens 5 Kilometer. Sie ist diejenige, die Silvesterparty schmeißt mit 8 anderen Damen, weil es sonst keiner mehr macht. Sie ist diejenige, die jeden Tag mit irgendjemandem sich trifft und kommuniziert. Und daran sieht man, wie gut das dem Menschen tut. Und dabei ist sie gesund.
Diese Untersuchung wurde halt auch geschaut. Also das heißt, auch Menschen, die durchaus vielleicht in anderen Bereichen Dinge tun, die gar nicht so gesund sind, erfreuen sich trotzdem bester Gesundheit.
Absolut, absolut. Da darf man dann auch mal ein Glas Wein mehr trinken.
Ja, die Legitimation daraus, ja.
Genau, irgendwo muss man sie sicher herholen.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Ja, Erfolg hat 3 Buchstaben: tun. Das ist für mich, das begleitet mich im Grunde jeden Tag, im Alltag, in ganz vielen Situationen, in beruflichen Situationen, immer wieder. Bin mir sicher, das ist auch sozusagen der Vater meines Erfolgs.
Ich hab eine ähnliche Perspektive. Bei mir ist es ein längeres Wort, es ist Anfangen. Das ist etwas, was ich gelernt habe. So viele Menschen haben so Ideen und Dinge. Und manchmal musst du anfangen. Und auch wenn die Perfektion vielleicht nicht da ist, ist der erste Schritt entscheidend, dass überhaupt weiteres folgt.
Tatsächlich ist das ein Kalenderblatt, auf das ich jeden Morgen schaue, was ich mir ausgeschnitten habe von einem Illustrator. Der hat Anfang und Fang an als Illustration gemacht. Und genau das ist ja dieser Gedanke, dieses Fang an und nutze den Anfang. Finde ich super.
Ja, das ist nämlich beim Warten auf den perfekten Moment verpassen wir den perfekten Moment.
So ist es. Ich übertrage das mal ganz direkt auf eine unternehmerische Situation. Mich erinnert das immer an, als Apple irgendwann mal das iPhone auf den Markt brachte. Das ist ja mittlerweile 15 Jahre her. Und hätten die nicht angefangen damals, sondern aufs letzte Update gewartet, sage ich immer, wären sie bis heute nicht am Markt.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Woran erkenne ich dich?
Oh ja, das hat sich in den letzten Jahren ein ganzes Stück gewandelt. Das Feedback, was ich häufig bekomme, ich will gar nicht sagen, dass mich manchmal fast erschreckt, im positiven Sinne gesagt, dass sie großen Respekt haben. Ich stelle die Fragen, die sich sonst niemand zu stellen traut und wage mich auch zu Reaktionen, die vielleicht nicht jeder reagieren traut, sehr offen, sehr ehrlich, sehr klar, sehr verbindlich zu sein. Das ist für mein Gegenüber offensichtlich nicht immer so ganz einfach. Mir sagt man auch noch eine hohe Empathie nach, damit zumindest in meiner Wahrnehmung verbinde ich die beiden Kompetenzen, wenn du so willst, und hoffe dann immer, dass die Empathie doch überwiegt. Aber dieses Respekt vor meinen Reaktionen oder auch vor den Fragen überwiegt wohl in vielen Fällen. Das ist die Rückmeldung, die ich gerade in den letzten Jahren häufig bekomme.
Da kommen wir nachher natürlich drauf. Das hat etwas mit dem, was du machst, auch zu tun. Und da gibt es ja verschiedene Formen, wie man Menschen, Unternehmen hilft. Und manchmal ist es halt auch wichtig, da ehrlich zu sein, um vielleicht auch mal Prozesse zu beschleunigen.
Ja, in meiner Welt ist es die Voraussetzung, ja, diese Ehrlichkeit. Und mir hat letztens ein Kollege gesagt, als ich für ein Unternehmen eine sogenannte Diagnose gemacht habe über das Unternehmen und sehr klar aufgezeigt habe, wo es hakt, und auch die wirklich schmerzhaften Stellen sehr deutlich benannt habe. Und dann habe ich ihm die Präsentation gezeigt, wollte mich mit ihm abstimmen. Es ging um die ganze Struktur auch im Unternehmen, die aufstellt, so wie sie aufgestellt sind als Unternehmen. Und dann hat er gesagt, Dorette, das kannst du niemals machen. Du verlierst deinen Job. Und denn, wie heißt das so schön, geliebt wird der Verrat, aber nicht der Verräter. Und dann habe ich gesagt, du, das ist aber mein Selbstverständnis und dann verliere ich eben den Job. Das kann ich dann auch nicht ändern. Aber für mich, die Conditio sine qua non, mit jemandem zusammenzuarbeiten, ist die Ehrlichkeit und wirklich zu sagen, worum es geht.
Dorette Seegschneider ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen später über die Mission Mensch hier bei Antenne Mainz. Dorette Seegschneider ist meine Gesprächspartnerin. Wir haben vor ein paar Jahren schon einmal gesprochen. Ich möchte trotzdem noch mal so kurz ein bisschen auf deinen Lebensweg eingehen. Denn ich glaube, die Selbstständigkeit war schon früh auch schon in Kindheit und Jugend ein Thema bei dir, ne? Im Haus.
Genau, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich sage immer, ich habe so an dem Tag, an dem ich zählen lernte, wurde ich dann auch einmal im Jahr damals noch bei uns im Keller zur Inventur geschickt. Mein Vater hatte einen Verlag und da lagen die Bildbände und die Ansichtskarten und was wir halt so verlegt haben. Und er war Unternehmer, mittelständischer Unternehmer. Und ich sollte dann auch Nachfolgerin werden in diesem Unternehmen. Und er ist sehr, sehr früh, da war ich 21, tödlich verunglückt. Und so haben sich meine Wege dann in andere Richtungen ergeben. Aber da kommt sozusagen mein unternehmerisches Gen oder die mittelständische DNA her aus dieser Zeit.
Und auch schon so ein bisschen, das zumindest am Anfang der Karriere, dieses Mediale war dadurch geprägt, oder?
Ja, auf jeden Fall auch. Auch das kam von meinem Vater, der sehr viel auch in der Öffentlichkeit unterwegs war und dadurch wir immer gewöhnt waren, auch in der Öffentlichkeit quasi zu repräsentieren und auch Veranstaltungen moderiert und solche Dinge. Also so im ganz Kleinen. Und so bin ich dann zum Fernsehen gekommen, eigentlich nur zum Praktikum, ganz am Anfang meines Studiums. Und damals musste ich das Studium komplett selbst finanzieren aufgrund der privaten Situation. Und dann hat der Studioleiter gesagt, okay, Sie können hier gerne bleiben. Sie können auch hier als freie Mitarbeiterin arbeiten. Das war damals der Südwestfunk. Und nur die Voraussetzung ist, dass Sie nicht irgendwie Kunstgeschichte, Politologie oder irgendwas oder Politik studieren, sondern die Voraussetzung ist, Sie studieren entweder Jura oder Betriebswirtschaft. Ich brauche jemanden, der eine Bilanz lesen kann oder einen Prozess, quasi einen Bericht darüber machen kann. Diese Kollegen haben wir nicht. Ich habe mich dann für die Wirtschaft, für die Betriebswirtschaft entschieden.
Okay, klares Statement. Bevor wir weitermachen, es gibt so eine Standardfrage, die habe ich dir schon mal gestellt, aber ich stelle sie heute auch noch mal. Warst du eine gute Schülerin?
Na, ich habe sie dir damals auch schon so beantwortet, dass ich sage, naja, also aus meinem Blickwinkel heute, mittelmäßig würde ich mal so sagen, wobei immer eine 2 davor stand und damit war ich ja eigentlich gut.
Aus meiner Sicht sehr gut.
Das hast du damals auch geantwortet.
Ja, ich weiß noch. Daran ändert sich nichts mehr. Das gehört.
Ist immer eine Frage der Perspektive und im deutschen Schulsystem ist die 2 ein Gut und damit eine gute Schülerin.
Ja, also perfekt beantwortet und ich weiß nicht, ich war froh, als es vorbei war und das sehe ich heute noch so.
Ja und nein. Also damals war ich auch froh, dass es vorbei war. Das lag allerdings viel weniger an der schulischen und inhaltlichen Situation, sondern eher an der persönlichen Situation. Meine Persönlichkeit war bei weitem nicht ausgereift und ich habe mit ziemlich vielen Themen damals zu kämpfen gehabt und die Möglichkeiten, die heute junge Menschen haben, in der Persönlichkeitsentwicklung sich helfen zu lassen, auf einem anderen Blatt steht, ob sie sich tatsächlich helfen lassen wollen, aber die Möglichkeiten gab es ja damals so noch nicht und deshalb war ich sehr froh, als ich von der Schule weg war und dann studiert habe. Das war für mich eine Erlösung, wenn du so willst. Und im Studium habe ich dann viele Freunde gefunden und mich sehr wohl gefühlt.
Ich stelle fest heute, dass viele junge Menschen tatsächlich einen sehr starken Selbstwert haben, was ich auch gut finde. In dem einen oder anderen Fall ist es aber von der Befähigung aus meiner Sicht nicht ganz berechtigt. Das heißt, da ist irgendwie so, es gibt so ein paar Zeitgenossen, da ist das so ein bisschen nicht in der Balance. Also das heißt, wenn man natürlich selbstbewusst auftritt, sollte halt auch immer ein bisschen was dahinter sein.
Ja, und dann ist das Selbstbewusstsein auch immer noch mal zu hinterfragen. Ja, die Frage ist ja tatsächlich, wie viel Show ist auch oft dahinter, ja, wie viel Gelerntes. Ich meine, die Einflüsse von allen sozialen Medien sind ja immens und letztendlich prägen die ja auch die Gehirne der jungen Menschen. Und ja, ich bin bei dir. Das ist, da gibt es schon mal die ein oder andere. Anspruch und Wirklichkeit liegen manchmal ein bisschen weit auseinander. Das ist schon richtig.
Ist jetzt auch kein pauschales Urteil, aber es kommt vor. So.
Okay, einigen wir uns da drauf. Ja.
Das heißt, du hast schon eine Medienkarriere gemacht, kann man so sagen, ne? Und hast auch, was Fernsehen betrifft, durchaus auch Dinge erstmalig gemacht, so wie du sie gemacht hast.
Genau. Dadurch, dass ich dann Wirtschaft studiert habe, ich war dann beim Südwestfunk über 5,5 Jahre, habe währenddessen eben mein BWL-Studium abgeschlossen und bin dann damals zum ZDF, zur Dreisat-Börse. Das war die erste Börsensendung bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und die habe ich dann ab Anfang der 90er Jahre auch moderiert und mitverantwortet und war da so gesehen die erste Frau fürs Öffentlich-Rechtliche an der Börse. Ich war auch die erste weibliche Chefredakteurin oder andersrum die erste Chefredakteurin für einen Börsenbrief, der nur für Frauen war. Ich habe ein Finanzbuch geschrieben, nur für Frauen. Das war, damals flog mich das an, obwohl ich gar nicht so der Gender-Typ bin. Das ist jetzt, ich habe da eher eine andere Haltung zu. Aber trotzdem war es natürlich schon sehr besonders in dieser Welt. Musst dir vorstellen, auf der Börse, auf dem Parkett in Frankfurt, das damals noch voll mit Menschen war und nicht mit Computern. Da waren, ich würde mal sagen, 95% Männer. Das heißt, es war schon eine krasse Männerwelt, in der ich mich behaupten durfte.
Jetzt, wo du es angeschnitten hast, das ist ein spannendes Thema, weil es mir auch immer wieder über den Weg läuft, dieses Gendergerechtigkeit und was da alles so fällt. Also ich habe mich schon stets, also ich achte in meiner Sprache wirklich immer, dass ich beide Geschlechter anspreche, vergesse das wirklich ganz selten, ich kontrolliere mich da auch. Und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz guter Weg. Und ansonsten wünsche ich mir, das ist dann geschichtlich immer, wenn man es als Mann sagt, ein bisschen schwierig und provokant. Ich wünsche mir halt echt, dass wir nach Qualifikationen gehen. Und ich sehe so viele gute, extremst gut ausgebildete Frauen, dass ich mir gar keine Sorgen mache über dieses Thema.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Das nimmt ja solche Blüten teilweise an. Ich bin in einer großen europäischen Bank, habe ich Trainings gemacht. Die haben ein spezielles Programm eben nur für Frauen, Leadership für Frauen hier und da und dort. Bis dann eine Klage kam von den Männern, die dann gesagt haben, ja, und was ist mit uns? Ja, also dieser Fokus, jetzt ist es natürlich immer noch so, dass die prozentuale der Prozentbeleg, wenn du da drauf guckst, immer noch gegen die Frauen spricht, weil es natürlich viel, viel weniger Frauen in Führungsetagen gibt. Aber da kommen wir jetzt in eine ganz andere Diskussion rein. Woran liegt es jetzt eigentlich? Ja, ich bin immer noch auch bei dir, es geht um die Qualität und es geht auch um die Bereitschaft. Und trotzdem kann ich auch die mit der Quote ein Stück weit verstehen, denn auch dort, wo Qualität und Bereitschaft gegeben ist, heißt es noch lange nicht immer, dass du den Steak bekommst, weil natürlich es auch Seilschaften gibt und da sind die Frauen wiederum nicht so besonders gut, dass sie richtig gute Netzwerke bilden, um sich dann auch selbst gegenseitig zu protegieren. Da ist dann halt oft auch das sind alles nur Pauschalurteile, aber man hat häufig mit Zickenkrieg zu tun etc. Ich kann auch bestimmte Situationen einfach nicht ändern. Es gibt Mann und Frau, obgleich es der ein oder andere vielleicht gerne würde. Ich meine, wir können ja eigentlich unseren nächsten Podcast uns verabreden, du als Frau, ich als Mann, das geht ja heute.
Nein, lass uns das
nein, ne? Lass uns wir lassen es, wie es ist. Ich bin bei dir.
Nein, wie gesagt, ich möchte eigentlich unterstreichen, ich habe keine Bedenken, dass Frauen sowas von auf dem Vormarsch sind, weil ich habe überall, wo ich an unternehmerischen Aktivitäten beteiligt bin, sehe ich das und sie liefern sehr starke Ergebnisse oft, und das sage ich jetzt hier als männlicher Zeitgenosse, oft bessere Ergebnisse als die männlichen Kollegen. Und deswegen mache ich mir darüber keine Sorgen und ich glaube, wir brauchen da gar keinen Hype machen. Einen Blick drauf haben darf man politisch, aber ich glaube, wir müssen gar nicht übertreiben. Die Nummer läuft.
Das würde ich genauso unterschreiben. Das liegt auch, das vielleicht noch kurz dazu, auch häufig daran, dass Frauen sich auf Positionen, gerade auf herausfordernde, oft erst bewerben, wenn sie sagen, das kann ich 120%. Und Männer, das wissen wir ja, sind wir wieder beim Thema Selbstbewusstsein, häufig sich auch bewerben, wenn sie 60% können. Das heißt, wenn Frauen dann in solchen Positionen sind, dann liefern sie ja auch in der Regel.
Ich habe die ganz große Befürchtung, Männer bewerben sich schon bei 40%.
Okay, das hast du aber gesagt.
Das habe ich gesagt, aber das ist, ich habe das so oft erlebt, das ist ein pragmatischer Blick drauf. Ich kann das und das und das, das kann ich noch lernen und das kriege ich irgendwie hin.
Genau.
So geht das.
Genau. Ja, richtig.
So, aber jetzt genug zu diesem Abschweif, den wir hier zu diesem Thema gemacht haben. Ich glaube, das ist auch eine schwierige Diskussion, aber wie gesagt, aus meiner Brille bin ich da eher positiv, dass das durchaus schon ein guter Trend ist, der auch immer stärker wird. Erzähl mir ein bisschen was von deiner Heimat, wenn man da Sachen wie vor 2 Jahren in den Medien sieht. Die Mama wohnt da noch?
Ja, die wohnt da noch tatsächlich. Als die Flutkatastrophe war, das ist also direkt ja in meinem Heimatort passiert, in Ahrweiler. Und meine Mutter hat tatsächlich Glück gehabt. Die ist zu diesen Nachts geweckt worden. Und damals war sie 84 und dann ist sie, ja, sie sollten ihre Autos aus der Garage fahren. Und dann sagt sie, weißt du, dann bin ich in den Keller runter und dann habe ich gemerkt, das Wasser steht mir bis an den Knien. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn du hier umfällst, das ist irgendwie auch nicht gut. Und hat sich Gott sei Dank für ihr Leben und gegen die Auto, gegen das Auto entschieden. Und viele haben dann versucht, ihre Autos zu retten. Und da ist ja viel Unglück und Tragik passiert, auch in anderen Situationen. Was ich damals gemacht habe, wir haben direkt eine große Community gebildet aus Coaches und haben das Ziel, wir helfen euch. Und haben an der A entlang Initiativen über 3 Jahre hinweg gemacht, um die Menschen zu unterstützen mit einem Coaching, kostenlose Coaching-Angebote etc. Also ich habe mich dann auch sehr intensiv dort engagiert, weil Ahrweiler ist gefühlt meine Heimat, ist es immer geblieben, obwohl ich schon sehr früh eben zum Studium weggezogen bin.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dorette Segschneider. Dorette Segschneider ist im Ahrtal groß geworden. Ihre Mutter lebt noch. Da waren wir gerade im Gespräch. Sie ist Fernsehmoderatorin, sie ist Coach und sie ist Autorin und meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Ist immer erschreckend, wenn ich solche Dinge höre, was in dieser Zeit da alles passiert ist. Natürlich, um das nochmal zu unterstreichen, wenn Wasser ins Haus eindringt, geht man nach oben. Oder raus. Also das ist definitiv niemals nach unten. Das heißt, da reichen schon wenige Zentimeter und dann kann man Türen nicht mehr öffnen und dann sitzt man in der Falle. Das ist wirklich den Druck des Wassers und das Gewicht nicht unterschätzen.
Ja, und da gab es viele, viele tragische Situationen, definitiv, ja.
So, warum hast du, man könnte jetzt ja sagen, hey, das ist wunderschön, TV ist alles gut, schöne Geschichte. Warum hast du was völlig anderes gemacht?
Also so völlig anders erstmal war es gar nicht. Ich habe im Grunde genommen schon recht früh in meiner Laufbahn angefangen mit Medientraining. Das lag daran, dass ich eben die erste Frau fürs Fernsehen, fürs Öffentlich-Rechtliche an der Börse war und dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit, auch Reputation da war, dass man Medientraining machen konnte. Ich habe damals allerdings keine Coach-Ausbildung gehabt. Zu der Zeit war das auch noch nicht so gefragt. Ich habe es zusammen mit einem Kommunikationsprofessor von der Hochschule Mainz gemacht. Und wir haben gemeinsam diese Trainings gemacht, eher von der kommunikationswissenschaftlichen Seite und ich eben von der praktischen. Und dann habe ich selber so 2006 oder 2007, ich habe es schon verdrängt wahrscheinlich, eine schwierige Situation gehabt in einer Live-Sendung. Ich habe eine Panikattacke gehabt mitten in der Live-Sendung. Und diese Situation, diese persönliche Situation hat mich zum Coaching gebracht, zu einer Ausbildung. Und dann habe ich eine sehr fundierte Coach-Ausbildung gemacht in Amerika, weil da ist die Mutter des Coachings, wenn du so willst. Und dort direkt von den Gründervätern sozusagen des Coachings meine ersten Schritte oder meine ersten theoretischen Kenntnisse und aber auch praktischen Kenntnisse gelernt. Und habe diesen amerikanischen Weg auch immer weiter verfolgt, bin also auch heute noch, arbeite ich sehr eng mit einem amerikanischen Coach, das ist mein Coach, zusammen und habe beispielsweise in der Corona-Zeit über 2 Jahre mit dem ehemaligen Chefcoach von Google, David Peterson, der leider viel zu früh vor letztes Jahr verstorben ist, in einer Mastermind-Gruppe gearbeitet und von ihm dann gelernt, also immer von den Besten gelernt. Und das war so ein Leidenschaftsthema. Und damals war die Geschichte bei der Dreisat-Börse für mich auserzählt ein Stück weit. Und ich würde heute sagen, das war die beste Entscheidung, berufliche Entscheidung meines Lebens, weil ich einfach auch dieses ganze Wissen, die ganze Erfahrung mitnehmen konnte in den neuen Weg. Also über 1000 Interviews mit Vorständen, Firmeneigentümern etc., der Blick auf die Wirtschaft, das ganze Wissen und Know-how, das kann ich jetzt eben mit einbringen.
Das öffentlich-rechtliche System bietet natürlich unglaubliche Möglichkeiten, auch eine große Sicherheit, aber tatsächlich ist es behäbig. Also irgendwann kannst du da nicht mehr wirklich richtig gestalten, wenn du an einem gewissen Punkt bist. Also ich habe so ein bisschen öffentlich-rechtliche Erfahrung und bin eigentlich auch ganz froh, dass das bei mir nichts geworden ist.
Ja, ich will mich jetzt gar nicht so verleiten lassen.
Nein,
es ist ein Weg. Zu bewerten. Es ist genau, es ist ein guter Weg gewesen damals. Ich sehe heute vieles sehr, sehr kritisch. Und der entscheidende Punkt war tatsächlich die Einflussnahme, die plötzlich, wir hatten einen Wechsel in der Redaktionsleitung damals. Und es wurde tatsächlich es sollte Einfluss genommen werden auf die Inhalte, also auch die ich vertreten habe. Und da war für mich so dieser Point of No Return, wo ich gesagt habe, ich habe ein sehr hohes Unabhängigkeitsmotiv, das ist mir unfassbar wichtig. Und da war für mich der Punkt zu sagen, ich orientiere mich neu. Und ich habe ja parallel dazu immer schon das als Beruf ein Stück weit, ich war freie Mitarbeiterin beim ZDF all die Zeit und all die Jahre. Deshalb konnte ich parallel auch gut mir was aufbauen.
Das ist für alle Menschen, die präsentieren, auf der Bühne stehen, dieser Blackout, wenn alles weg ist an einer entscheidenden Stelle, das ist eine der unangenehmsten Situationen, die es gibt, oder?
Ja, das würde ich jetzt so unterschreiben. Also das ist auch das sitzt auch sehr, sehr tief natürlich, denn das kommt, gerade wenn, ich habe gedacht, als es passierte, ich war mir eigentlich sicher, ich habe irgendwas Schlechtes gegessen und deshalb habe ich Kreislaufprobleme und habe mich dann auf den Kopf stellen lassen, 3 Tage in der Neurologie. Und dann hat mir der damalige Chef der Neurologie in der DKD in Wiesbaden gesagt, Frau Segschneider, wissen Sie, ich würde eigentlich mal mit einem Kollegen so ungefähr reden, also mit einem Coach-Kollegen. Ich glaube nicht, Sie sind kerngesund, dass es an Ihrer Physis liegt sozusagen, dass es körperlich bedingt ist. Und so bin ich dann zum Coaching gekommen über die Gespräche mit meinem damaligen Coach. Und es war höchst unangenehm, brennt sich auch so ein Stück weit ein. Und es hat tatsächlich lange gedauert, bis ich das so gut verarbeitet hatte. Heute sage ich, es ist genau das Gegenteil. Ich fühle mich so sicher und frei auf der Bühne wie nie zuvor. Aber dadurch, dass ich das, was zu dieser Panikattacke geführt hat, auch tatsächlich gut bearbeitet habe, nicht im psychotherapeutischen Sinne, sondern tatsächlich über Coaching.
Okay, ist doch wunderbar. Und rückblickend ist es dann auch immer schön zu sagen, auch eine unangenehme Situation hat eine tolle Wirkung in meinem Leben.
Genau, also, aber so geht es, glaube ich, vielen, ja, die sagen, ja, das war so der Wendepunkt zum Positiven hin. Ja, in dem Moment denkt man natürlich, oh Gott, muss das sein und wieso ich und. Nur in der Retrospektive war es definitiv das Beste, was mir passieren konnte.
Coaching ist ja so ein Begriff, der ist heute auch schon so ein bisschen, ja, abgegriffen, sage ich fast, weil halt sehr viele in diesem Bereich unterwegs sind. Und ich weiß gar nicht, das, was du heute machst, würde ich nicht mehr als Coaching bezeichnen.
Ja, also ich auch nicht, ganz klar. Und das, wenn wir jetzt so den Transfer machen von der Fernsehzeit zur Coachingzeit, dann erzähle ich dazu gerne immer diesen Moment, wo ich auf der ersten Netzwerkveranstaltung war und fertig, also aufgehört hatte beim Fernsehen. Mich wurde gefragt, was ich denn bin. Und früher, wenn ich sagte, ich bin Fernsehmoderatorin, dann waren irgendwie 100 Menschen um mich rum, ein bisschen übertrieben, und wollten alle wissen, wie, was, wo. Und ne, das hat so eine bestimmte Anziehungskraft. Und als ich dann gesagt habe, ich bin Coach, dann hatte ich so das Gefühl, die gucken so links und rechts an meinem Kopf vorbei, über meine Schulter, gibt es hier noch jemand Interessanteren? Das ist so dieses Gefühl. Und deshalb, ich würde mich auch nicht als Coach bezeichnen. Da bin ich völlig bei dir. Ich mache Strategieberatung. Ich bringe meine ganze komplexe Erfahrung ein und gestalte mit den Menschen ihren persönlichen Wandel. Das ist eine persönlichkeitszentrierte strategische Beratung und Begleitung, die ich in den Unternehmen mache.
Ganz oben in den Unternehmen.
Genau.
Ja.
Genau.
Ist ja eine kleine Feinheit, aber damit bringt man natürlich völlig andere Gedanken in eine ganze Organisation, weil es fängt oben an.
Ja, das ist ja dieser berühmte Titel, den kennt ja jeder, der Fisch stinkt vom Kopf. Und ich begleite gerade eine sehr beeindruckende Geschichte, die das sehr, sehr plakativ auch nochmal deutlich macht. Das ist ein Unternehmen, 250 Mitarbeiter, gar nicht so groß. Und wir begleiten dieses Unternehmen in einem Transformationsprozess. Und der Eigentümer ist jetzt 60 und stand letztes Jahr vor einer größeren OP und hat dann entschieden, das Unternehmen, Familienunternehmen, dritte Generation, zu veräußern. dann hat er gemerkt, das lässt sich schwer veräußern. Wir haben so alte Strukturen, alte Kultur. Wir finden keine Mitarbeiter. Das ist schwierig, weil wir auch, ne, auf so Bewertungsportalen, Kununu, ganz schlecht geratet sind und, und. Und im M&A-Prozess wurde ihm dann ganz klar gesagt, also das gibt einen dicken Abzug in der B-Note, wenn Sie so wollen. Und dann ist er nachdenklich geworden, hatte von uns und unserem Konzept gehört, also von mir und meinem Team. Und dann rief er mich an und sagte, Frau Segschneider, ich will aber in dem Jahr verkauft haben, wie machen wir das? Und dann habe ich ihn gefragt, wie leiten Sie denn bisher Ihr Unternehmen? Da sagt er, naja, seit 30 Jahren bin ich ja autokratisch unterwegs. Wir haben noch nie einen Berater drin gehabt, wir haben noch nie mit jemandem zusammengearbeitet. Und dann habe ich gesagt, naja, die beste Voraussetzung, die Sie haben, ist Ihr autokratisches Denken. Sie dürfen nur die Methoden, die Sie jetzt umsetzen, autokratisch ein Stück weit, die dürfen Sie ändern. Also Wertschätzung, Kulturwandel, all diese Themen. Und es ist tatsächlich so, dass der dann entschieden hat, quasi über diese Zusammenarbeit, ich habe ihn erst mal 3 Monate persönlich begleitet, und über einen persönlichkeitszentrierten Ansatz. Wir stellen immer den Menschen in den Mittelpunkt mit einer Persönlichkeitsdiagnostik, die nennt sich Link Personality Profiler oder kurz LPP, falls ich das heute nochmal brauche, diesen Begriff. Und den hat er gemacht, hat sich als Persönlichkeit erkannt. Und über diesen Prozess hat er auch erkannt, wie viele Persönlichkeiten in seinem Unternehmen sind, die ganz anders ticken vielleicht, denen er vielleicht mal auf die Füße getreten ist. Also so diese ganze menschliche Note hat er plötzlich erkannt. Und tatsächlich sind wir jetzt so weit, dass der Geschäftsführer oder die ersten, das sind 2 Geschäftsführer, der eine sagte mir jetzt, Frau Segschneider, der Eigentümer hat sich um 180 Grad gedreht. Was haben Sie mit dem gemacht? Und die Transformation, der Kulturwandel hat eine Chance, in sehr kurzer Zeit sehr gut zu wirken, weil der Fisch vom Kopf stinkt und der Kopf beschlossen hat, diesen Kulturwandel vorzuleben, durchzuleben, wirklich zu verinnerlichen und mit Begeisterung einfach ins Unternehmen, in sein Unternehmen zu tragen, um auch, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, wenn er es dann verkauft hat, auch eine positive Nachrede natürlich zu haben. Also er hat sich schon auch vorgestellt, was sagen die Menschen später über mich?
Das heißt, der Anfang in so einem Transformationsprozess, und das kann ja heute viele, viele Gründe haben, auch von außen, also es passieren ja unglaubliche Dinge, wie sich ganze Bereiche auf einmal schlagartig ändern und eine Reaktion auch, deswegen ist es auch ganz gut, dass es schnell gehen kann, weil oft dann auch gar nicht mehr die Zeit ist, sonst hat das Unternehmen gar keine Chance mehr im Markt. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du machst so eine Art Test, um festzustellen, wie tickt der Unternehmer?
Genau, also zunächst mal, was die Durchschlagskraft betrifft, haben wir alle diese Geschichte im Kopf von Yes, we can, Obama, der nicht nur ein ganzes Land, der eine ganze Nation, der eine ganze Welt elektrisiert hat, jetzt weit ab von der politischen Denke, sondern einfach als Figur. Und genauso kann das natürlich der Unternehmer. Das heißt, über seine Botschaft und über das authentische Vorleben, und das ist das Entscheidende, dass ich nicht hingehe und sage, okay, ich nehme mir jetzt 3 neue Führungsleitlinien vor. Ja? Und am Ende des Tages steht da irgendwo an der Wand, stehen da 3 ganz tolle Führungsleitlinien, aber sie werden nicht gelebt. Wenn der Unternehmer aber hingeht und es wirklich vorlebt, dann macht das natürlich einen Riesenunterschied. Und dass dieses Vorleben, dass das tatsächlich gelingt, dafür brauche ich ja den Unternehmer als Person und als Persönlichkeit. Und ich nenne das immer das magische Dreieck bei uns. Wir haben einmal auf der einen Seite die Führungsleitlinien oder die Leitlinien, die Werte, die Prinzipien, die ein Unternehmen ausmachen. Das ist das Ziel des Unternehmers. Aber seine Persönlichkeit ist sozusagen das Fundament, also die Auseinandersetzung mit seiner Persönlichkeit. Und das über eine wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsanalyse, eben diesen Link Personality Profiler, wo er seine individuellen Stärken, seine Herausforderungen, seine Entwicklungspotenziale, das alles am Ende des Tages reflektiert. wenn er seine Persönlichkeit versteht, dann versteht er ja auch, wie seine Verhaltensweisen, weil mein Charakter ist ja immer mit einer Verhaltensweise verknüpft, wie seine Verhaltensweisen bestimmte Strömungen, bestimmte Dinge, bestimmte Richtungen im Unternehmen beeinflusst. Und dieses Verständnis zu bekommen, also zum Beispiel zu sehen, wenn ich jetzt diesen Unternehmer nehme, der hat erkannt, dass er ein sehr innenorientierter Mensch ist. Er macht ganz viel mit sich selbst aus. Und dann ist ihm gedämmert, dass er zwar Strategien, Themen, alle in seinem Kopf quasi managt und überlegt, aber nie mit seinen Mitarbeitern, Geschäftsführern besprochen hat. Das ist ihm nur nicht aufgefallen, weil er ein total innenorientierter Mensch ist. Dazu hat er eine hohe Dominanz, das heißt, er hat es einfach, auch, er hat sich gerne in den Mittelpunkt gestellt und hat gesagt, hier, das ist, was ich gedacht habe und nun macht mal. Und die haben sich immer überfahren gefühlt, haben sich überhaupt nicht wahrgenommen gefühlt, haben sich nicht gesehen gefühlt. Dazu hat er eine relativ niedrige Empathie, also eine hohe rationale, soziale Rationalität. Also er hat so dieses Gespür, in andere Menschen sich reinzuversetzen, es ist ihm eher fremd. Und in dem Moment, wo er das verstanden hat, dass es das ja gibt, also dass man das als Kompetenz auch lernen kann, hatte er ganz präzise Ansatzpunkte, wie er das Vorhaben, nämlich eine neue Kultur, auch umsetzen kann. Also er hat angefangen zu kommunizieren. Wir haben zum Beispiel als erstes ein Townhall-Meeting gemacht, wo er sein Vorhaben transparent geteilt hat mit allen Mitarbeitern. Die haben gedacht, er hat was geraucht am Anfang.
Okay.
Ja, aber er hat einfach nur erkannt, okay, ich habe das bisher alles für mich behalten. Und wenn ich die Menschen mit auf die Reise nehme, wenn ich transparent bin, Transparenz ist für mich immer die Basis von Vertrauen, dann schaffe ich Vertrauen. Und wenn ich Vertrauen schaffe, dann sind Mitarbeiter ja viel bereiter, auch auf meinem Weg mitzugehen oder spiegeln mir auch. Wir haben da eine Mitarbeiterumfrage gemacht, da waren die auch wieder völlig erstaunt, ja, weil er verstanden hat, hey, ich muss hinhören. Also es reicht nicht nur zu sagen, ich bin jetzt der wertschätzende, tolle Chef, sondern es braucht dann natürlich auch die Umsetzung. Und das alles aus der Persönlichkeit rauszuziehen, dieses Persönlichkeitszentrierte, das macht die Vorgehensweise so unglaublich effektiv am Ende des Tages.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dorette Segschneider. Dorette Segschneider ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Wir waren gerade im Gespräch an der Stelle, dass Führungskräfte manchmal auch fehlende Empathie haben und aus diesem Grund Kompetenzen und Fähigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übersehen. Ich finde das spannend, weil ich habe tatsächlich sehr viel immer von Menschen, von Vorgesetzten oder Menschen, die mir etwas beigebracht haben, abgeschaut. Und das funktioniert tatsächlich ja auch nur, wenn sie transparent und offen sind und dann auch teilhaben lassen. Und die Veränderung heute, wenn ich das nur in meinem eigenen Medium sehe, diese Taktzahl, die ist wirklich die ist so schnell geworden, dass wir auch uns das gar nicht mehr leisten können, irgendjemand, der Kompetenzen hat, im Unternehmen liegen zu lassen, dass wir ihn nicht mehr beteiligen. Das geht gar nicht mehr.
Ja, völlig richtig. Nur es muss mir natürlich als Führungskraft, ich muss ja auch fähig dazu sein, ja, dass wenn ich eine, wie dieses Beispiel jetzt, wenn wie dieser Unternehmer eine hohe Innenorientierung habe und auf der anderen Seite hat der zum Beispiel auch noch eine extrem hohe Kontrollorientierung. Und wenn ich das jetzt einfach nur auslebe, also meinen Charakter quasi auslebe, ohne ihn zu reflektieren, ohne da drauf zu schauen, was hat das denn für Auswirkungen auf die anderen, dann richte ich häufig so viel Schaden an, dass es wirklich sehr, sehr wirksam, sehr, sehr wertvoll ist, hier den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ich mache das übrigens mittlerweile in der Ausbildung für die Aufsichtsräte von der Deutschen Börse zertifizierte Ausbildung, dass die Aufsichtsräte lernen, wenn sie neue Vorstandspositionen besetzen müssen, genau dieses persönlichkeitszentrierte Prinzip zu nutzen und zu gucken, wen kaufe ich mir denn da ein als Persönlichkeit? Wie gut passt der in das Unternehmen und auf die Rolle, in das Team? Es geht ja nicht um Themen wie Innen- oder Außenorientierung. Es geht ja auch um Themen wie gewissenhaft ist die Person oder wie flexibel ist die Person, wie offen ist sie, wenn ich beispielsweise ein innovatives eine innovative Rolle, digital ein Ziel, also ein Vorstand für Digitales besetzen will. Und der ist super gewissenhaft, sehe ich in der Persönlichkeit. Der hat eine hohe Handlungskontinuität, der hat einen hohen Pragmatismus und eine hohe Normorientierung. Ja, da frage ich mich, ob der wirklich passt und wie anstrengend ist dieser Job für ihn. Brauche ich nicht eher jemanden mit einer hohen Handlungsinnovation, der konzeptionell innovativ denkt, der spontan unterwegs ist, der auch ein Stück weit Flexibilität leben kann. Und das sind alles Kriterien im Charakter, die ja am Ende des Tages die Persönlichkeit prägen und auch das, was sie tut, die Persönlichkeit, die so, so hilfreich sind. Genau, und über diese Methode, über diese persönlichkeitszentrierte Methode bilden wir die Transformationsprozesse ab.
Wenn mich das Thema jetzt triggert und ich darüber was erfahren will, finde ich das dann in deinem Buch Mission Mensch?
Genau, das ist sozusagen die erste Stufe, die in Mission Mensch beschrieben wird. In Mission Mensch werden Geschichten erzählt. Das ist ein Stück weit ein Blick in meinen Maschinenraum. Und ich erzähle Geschichten von Persönlichkeiten, die Transformation, wenn du so willst, durchlebt haben. Immer mit diesem persönlichkeitszentrierten Ansatz. Es sind 50 Geschichten aus meinem Persönlichkeitscoaching, Erfolgsgeschichten von Unternehmern, von Führungskräften, aber auch von Top-Sportlern beispielsweise. Kurzum, eigentlich von Menschen, die täglich in den unterschiedlichsten Bereichen Spitzenleistung bringen müssen.
Das heißt, ich kann das oder nicht wollen. Nur auf das Unternehmerische anwenden, sondern überall dort, ja, wo ich ein Ziel habe, wo ich irgendwo hin will und ich vielleicht mich verändern muss dazu.
Naja, klar, das ist ja immer der Anfang. Also bei all den Prozessen, die ich begleite, habe ich diesen Dreiklang: Lead yourself, lead your team, lead your company. Und auch für diesen Unternehmenslenker, von dem ich eben, oder Unternehmenseigentümer, von dem ich eben berichtet habe, begann die Reise mit Lead yourself. Also wenn ich mich nicht selbst führen kann, dann kann ich auch die anderen nicht führen. Und Selbstführung beginnt natürlich bei Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu werden. Und das hat viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, die zu erkennen.
Jetzt ist ja die Situation, dass wenn man in so einem Prozess ist und man hat jemanden wie dich an der Seite, dann ist das ja hilfreich, weil da der Blick von draußen ist. Und ich glaube, der ist bei ganz großen Prozessen auch notwendig. Kann ich trotzdem, wenn ich jetzt anfange, dein Buch zu lesen und die Geschichten da drin aufsauge, kann ich trotzdem beginnen?
Heute.
Ja.
Jetzt.
Sofort. Direkt. Anfangen.
Ja, sofort. Genau. Und da findest du in dem Buch viele, viele kleine Schritte. Ich bin das habe ich übrigens von David Peterson gelernt, dem ehemaligen Chefcoach von Google. Zwei Sachen. Das eine war immer, dass so aus Coach-Sicht, let the client do the work, also lass den Klienten für die Arbeit machen quasi. Und die zweite Kernerkenntnis, die ich aus diesem Zusammenarbeit mitgenommen habe: Was ist der erste kleine Schritt, den du machen kannst, um die Veränderung zu erreichen, das Ziel zu erreichen, das du erreichen möchtest? Wir können es auch gerne mal durchspielen. Wenn du magst, nenn mir mal ein kleines Ziel, was du hast, und dann überlegst du, was könnte der erste Schritt sein?
Naja, ich bin da durchaus bei dir. Ich habe so viele, also ich bin da eigentlich ein schrecklicher Mensch, weil ich habe so viele angefangene Dinge, weil ich mir bewusst bin, wenn ich nicht den ersten Schritt mache, dann versandet das. Und deswegen fange ich sehr viele Sachen parallel an. Manchmal behindere ich mich dabei ein bisschen, weil natürlich, das kennt jeder, wenn du 10 Sachen auf einmal hast, wird es eng. Aber tatsächlich, wenn ich auf lange Zeit drauf gucke, kommt alles ins Ziel. Und wenn es dann tatsächlich doch mal unten runterfällt, dann war es auch nicht so wichtig, wie ich es am Anfang geglaubt habe.
Das ist natürlich eine schöne Retrospektive. Wenn dann alles zum Ziel kommt, dann
vieles.
Hast du ja eine gute Methode entwickelt, ja, oder vieles oder nur das oder das Relevante zum
Ziel. Also alles wäre vermessen, aber vieles, und für mich, wir hatten es ja am Anfang unseres Gesprächs, tatsächlich dieses Anfang, wenn ich jetzt einfach sage, oh, wir müssen irgendwie als Beispiel mehr Pressearbeit machen, dann schaue ich, dass ich sofort gleich die erste Mail, den ersten Brief, den ersten Kontakt eigentlich sofort aufbaue.
Genau, und das ist genau der Punkt, dieser erste Brief, die erste Mail, die dann auch zu schreiben, ja. Und am Ende des Tages ist es genau diese Entscheidung zu tun. Deshalb Erfolg hat 3 Buchstaben: tun. Wirklich anzufangen, du hast es ja eben auch so schön gesagt mit dem Anfang, fang an und gehe den ersten Schritt. Ich vergleiche das gerne mit dem Marathonlauf immer, wenn zu mir ein Klient käme, kommt jetzt nicht, ja, oder kam noch nicht bisher, ich möchte gerne den Berlin-Marathon laufen und ich sag jetzt mal, hat irgendwie noch nicht sein Idealgewicht erreicht, ja. Dann wäre ja der erste Schritt eine Ernährungsumstellung, dann wäre der nächste Schritt Lauf, jeden Tag gehen, dann laufen etc. Nur das funktioniert natürlich nur, wenn ich den ersten Tag auch tatsächlich mal gehe oder auch mal weniger esse oder auch mal anders esse etc. Und wirklich den ersten kleinen Schritt. Und ganz viele, und es gibt ein sehr schönes Beispiel von einer Marathonläuferin, die erste Frau war, die mal einen olympischen Marathon, ich glaube, als Frau, oder nein, die eine olympische Goldmedaille gewonnen hat bei einem Marathon. Und die wurde gefragt, wie machen Sie das denn? Was ist das Rezept? Und dann hat die gesagt, sie stellt sich nicht das große Ziel vor, sondern sie guckt immer auf das nächste rote Leibchen, was vor ihr läuft, dann überholt sie die weißen Schuhe, die vor ihr laufen, dann überholt sie, keine Ahnung, die blaue Hose etc. Also sie setzt sich während des Marathons immer die kleinen Ziele.
Das ist ein schönes Bild.
Schritt für Schritt.
Das ist ein schönes Bild.
Ja, und das finde ich ein super schönes Bild, wie man Schritt für Schritt ans Ziel kommt und auch gewinnt.
Weil das ist tatsächlich, ich glaube, es ist auch so eine Plattitüde, aber wir überschätzen uns massiv in den ganz, ganz kurzen Sachen. Aber was mittelfristig, langfristig alles verändert werden kann und was wir schaffen, ist manchmal gigantisch, wenn man drauf guckt. Und es beginnt mit dem ersten Schritt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dorette Segschneider. Dorette Segschneider ist meine Gesprächspartnerin heute hier bei Antenne Mainz. Mission Mensch heißt ihr aktuelles Buch.
Genau.
Du hast ein tolles Vorwort in dem Buch.
Ich finde, ich habe drei tolle Vorwörter.
Nein, ich bin jetzt bei dem Sportthema.
Ich ahne, auf welches du heraus willst.
Das war jetzt halt, wenn wir über Marathon oder Sport reden, dann ist das natürlich jetzt die Vorlage.
Passt es, ja. Genau. Ja, und ich bin auch echt ist stolz, das richtige Wort in dem Zusammenhang. Es freut mich sehr. Ich durfte die Andrea Petkovic ein Stück weit begleiten auf ihrem Weg. Sie hat so schön geschrieben, ich habe es alles ausprobiert. Ich habe mit ihnen allen zusammengearbeitet, mit Sportpsychologen, mit Mentaltrainerinnen, mit Lifecoach, mit Psychotherapeuten. Und dann bin ich Dorette begegnet. So ungefähr schreibt sie es, oder? Du hast es gelesen.
Mhm, genau, ja.
Und sie schreibt eben mit den Tools, ist die Quintessenz.
Genau,
ne?
Das ist die Aussage, genau.
Genau, und mit Hilfe der Tools, die Dorette anwendet, schreibt sie, werden all die wichtigen Punkte des Abtastens und Kennenlernens einfach übersprungen. Es wird keine Zeit verschwendet, es geht sofort ans Eingemachte. Und wie schreibt sie so schön, das kann auch manchmal wehtun, aber nur über den Schmerz schafft man es, über sich selbst hinauszuwachsen. Und dann vergleicht sie das mit Muskel und so weiter und so fort. Und sie sagt, auch wenn man Minimalfrakturen eben über so ein Muskeltraining bekommt, die sind aushaltbar. Und genauso ist es der Deep Dive, den man mit Dorette macht. Denn nichts hilft einer Entwicklung mehr als Selbsterkenntnis. Und sie schreibt ja auch, dass sie der Überzeugung ist, dass dieses Buch genau den Leser dazu bringt, den ersten Schritt zu gehen. Und ich zitiere sie hier, andererseits gibt Dorette uns den Mut, Sachen auch mal ein wenig anders zu machen. Denn Menschen, die Außergewöhnliches schaffen oder vielleicht schaffen müssen, machen Dinge manchmal einfach anders. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Philosophie, die sie da beschreibt. Genau das wird in dem Buch auch rübergebracht. Und sie ist ja mittlerweile, sie macht ja jetzt einen Podcast zusammen mit Boris Becker, seit einem Monat. Da kann man sie auch hören und ist ja mittlerweile auf Tennis-Channel, ist sie aktiv als Moderatorin und eine ganz wunderbare Frau, die übrigens alle Dostojewskis gelesen hat.
Okay.
Hochintelligente und sehr belesene.
Ja, und sichtbarer Erfolg, das ist halt auch ein spannendes Thema daran, ne? dass du wirklich ihre Erfolge siehst, egal wo du hinguckst.
Genau, man sieht auch, wie sehr sie an sich arbeitet, ja, und ich bin sehr, sehr froh gewesen, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Das war eine reine Zufälligkeit. Und wir haben einfach nebeneinander gesessen bei einem Event. Und dann hat sie mich tatsächlich angeschrieben, kurze Zeit später, und hat gesagt, mit dir will ich arbeiten. Und so kam es zur Zusammenarbeit.
Was ich jetzt aber nicht wollte gerade, ist die Abqualifizierung der anderen Vorworte. Es war jetzt einfach nur, als Medienmensch guckt man natürlich auf solche Signalwirkungen. Deswegen erwähnen wir die jetzt bitte auch noch.
Ja, das super gerne, weil das ist auch das ist eine große, große Freude. Ich begleite seit vielen, vielen Jahren, mittlerweile im 8. Jahr, Christina Osterdaum. Sie ist ein Hidden Champion in Deutschland. Man kann sie gerne googeln. Sie ist Eigentümerin von Cosnova. Das kennen nicht so viele, den Namen, den Firmennamen. Aber wenn ich die beiden Kosmetikmarken Deco Kosmetik, Essence und Catrice nenne, dann wissen ganz viele Menschen, wovon ich rede. Und sie ist eine ganz herausragende deutsche Unternehmerin. Und ich begleite sowohl sie als auch das Unternehmen in vielen Bereichen und viele, viele der Führungskräfte. Und ja, wie gesagt, seit 8 Jahren. Und sie hat ein Vorwort geschrieben und auch über ihre Wahrnehmung meines Coachings. Und wie schreibt sie so schön, persönlich verfügt Dorette über eine scheinbar unendliche Neugierde, den Menschen zu verstehen und anzunehmen, wie er ist. Ihr großes Commitment und ihre Passion, gemeinsam mit dem Coachee herauszufinden, wo das jeweilige persönliche Entwicklungspotenzial liegt, sind besonders. Und ich glaube, es macht dieses Commitment von beiden Seiten aus, weil das ist wirklich was, was mich auszeichnet. Ich erwarte dieses Commitment von meinem Gegenüber. Ganz klar, ganz verbindlich, sonst arbeite ich nicht mit dem Gegenüber. Das lege ich also vor der Zusammenarbeit fest. Und das dritte Vorwort dann von der Professor Julia Hartmann, die Professorin für Nachhaltigkeit an der European Business School in Österreich-Winkel ist, die Universität für Wirtschaft und Recht. Und auch sie hat ein wirklich sehr gutes Vorwort für mich geschrieben und schreibt so als Conclusio: Dieses Buch ist eine Tür, eine Einladung, die nächste Etappe auf ihrer Reise anzutreten. Und dazu laden wir ja heute auch ein Stück weit ein, oder?
Ja, natürlich. Also ich finde, das ist jetzt ein bisschen immer schwierig, so ein bisschen esoterisch, ein bisschen spirituell. Ich glaube fest, dass wir alle hier sind, um irgendetwas zu machen. Wir sind nicht hier, um nichts zu tun. Ich finde es immer ein bisschen so schwierig, aber ich bin auch so ein bisschen getrieben und ich glaube wirklich, wir sollten das Beste aus diesem Leben machen, das wir hinbekommen. Und das sind manchmal kleine Dinge, manchmal große Dinge, aber bitte anfangen und tun.
Ja, und von wegen kleinen und großen Dingen, deshalb heißt das Buch ja auch Mission Mensch. Warum manche Menschen zum Mars fliegen und andere auf die Palme gehen. Das kommt, wenn ich das noch kurz erzählen darf, tatsächlich von meinem Sohn, der gesagt hat, ich plane immer bis zum Mars, damit ich auf dem Mond ankomme. Und das ist natürlich unterschiedlich. Für den einen ist es die Marsreise, die einen anspornt, für den anderen ist es dann eher der Mond. Und für viele, für ganz, ganz viele ist es aber wirklich die Möglichkeit zu bekommen, nicht immer auf die Palme zu gehen. Das ist dann der erste Schritt. Und das entspannt schon viele Menschen, macht sie gelassen. Und in dem Moment, wo ich gelassen bin, habe ich viel mehr Möglichkeiten, kreativ zu werden und die Mission, die ich hier auf der Erde habe, die du gerade angesprochen hast, auch zu erfüllen.
Da hat dein Sohn wirklich sehr kluge Sachen gesagt. Das möchte ich hier mal unterstreichen, weil oft ist, wenn wir uns ein großes Ziel stecken, wir schaffen das manchmal nicht oder wir liegen irgendwie drunter. Aber es ist dann trotzdem immer ein Erfolg, weil wir wären nicht an diese Stelle gekommen, wenn wir nicht das große Ziel gehabt hätten.
Absolut, absolut. Gut, als Physik- und Mathematik-Student, das heißt jetzt schon sogar den Bachelor abgeschlossen, liegen ihm große Ziele natürlich nicht fern, sondern ziemlich nah. Und die kleinen Schritte, also gerade wenn ich mir Formeln angucke, sind ja die kleinen Schritte dorthin zum großen Ziel der absolute Alltag. Ja. Das ist die Struktur am Ende des Tages des Erfolgs. Das sind die Strukturen, die Erfolg ausmachen. Das sind die kleinen Puzzleteilchen, die kleinen Schritte. Ob ich jetzt in Puzzeln denke oder in anderen Metaphern, sind es immer die kleinen Einheiten, die zum großen Erfolg führen.
Und auch das Scheitern gehört halt in dieses Spiel mit rein. Wichtig ist halt einfach nur, dass man die Lehren daraus zieht.
Absolut. Also Scheitern ist ja, ich glaube, ein unterschätzter Erfolgsfaktor. So will ich das mal nennen, ja.
Ich habe, das ist etwas, ich weiß gar nicht von wem, jetzt habe ich hier wieder so Zitate. Ich habe eine Variante gelernt, wie es nicht geht.
Und da bin ich gespannt.
Nein, das als Spruch, wenn gescheitert ist. Ich habe eine Variante gelernt, wie es nicht geht. Und das ändert sofort den Blick darauf.
Absolut, absolut, ja? Absolut, ja. Ja, das Stichwort Fehlerkultur steckt ja auch dahinter, für Unternehmen Fehler zuzulassen. Denn in dem Moment, wo ich diese Varianten, die nicht klappen, als Fehler propagiere und die Menschen quasi ja auch in Angst bringe, in die Angst reinbringe, die Fehler zuzugeben. Und Angst ist immer der schlechteste Ratgeber, wenn ich Menschen in ihr bestes Potenzial bringen möchte. Da geht es ja in erster Linie darum, sie angstfrei zu machen und ihnen eben alle Möglichkeiten der Kreativität auch in ihrem Gehirn sozusagen quasi zur Verfügung zu stellen, um das hier mal so ein bisschen unwissenschaftlich zu formulieren. Und insofern absolut, diese Perspektive ist die beste, die du haben kannst auf Fehler.
Danke, dass du ein Vorbild bist, dass du diese Sachen auch so vorlebst. Und letztendlich kann ich am Schluss dieses Gespräches ja nur empfehlen, anzufangen und dann tatsächlich zum Beispiel dein Buch zu studieren.
Genau, alles beginnt bei mir, ist ja auch eine Überschrift in dem Buch drin. Und so ist jede Geschichte ja letztendlich auch in dem Buch ein gelebtes Beispiel von dieser Erkenntnis, um wirklich mit herausfordernden Situationen umzugehen. Und davon liest man jede Menge in dem Buch.
Danke für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.